Eine Frage, die mir im Laufe der Jahre immer wieder und immer wieder begegnet, ist die Frage, wie ist es denn eigentlich, Frau Aigner, als Frau einen Männersender zu leiten und einen Sportsender zu leiten?
Friends, was geht? Wer heute meine Insta-Story gesehen hat, weiß, dass ich richtig mit mir gerungen habe, heute dieses Baby, diese Folge fertig zu kriegen. Aber ich, ne, weiß ja, wofür ich es mache und deshalb habe ich mich aufgerafft, entgegen der größten Prokrastination meines Lebens und habe durchgezogen, um euch diese Folge fertig zu machen und unser wirklich wundervolles neues Team-Member vorstellen zu können. Ich muss zugeben, ich bin richtig stolz auf unser nächstes Team-Member, weil wir mit ihr ein richtiges Schwergewicht quasi, nicht im physischen Sinne, ganz im Gegenteil, aber im Business-Sinne in unser Team bekommen. Es wird auch ein richtiger Business Talk. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte euch so viele verschiedene Facetten der Sportwelt bieten wie möglich. Und deshalb habe ich heute Susanne Aigner am Start. Sie ist die Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Dazu gehört nämlich auch Eurosport. Sie ist nicht nur eine super energetische Frau, wirklich, das habe ich richtig gefühlt auch in dem Gespräch, sondern hat mich auch richtig inspiriert und sie war so real. Ich hoffe, das merkt ihr auch im Gespräch. Vor allem eine kleine Delle, so nennt sie das Thema, spricht sie ganz offen und ehrlich an. Und wenn man sich ja nochmal vor Augen führt, dass sie einfach der Kopf eines riesengroßen Unternehmens ist und so die Tür aufmacht, weiß ich nicht, ob das jeder männliche Gesprächspartner an der Stelle auch gemacht hätte. Dafür müsst ihr natürlich auch noch das männliche Pendant dazu fairerweise interviewen, ist auch klar. Ihr wisst aber, was ich meine. Wir sprechen über tausend verschiedene Dinge, zum Beispiel, wie gerne sie NFL guckt und welche Sportart überhaupt nichts für sie ist. Wir sprechen auch über Glück, beziehungsweise über andere Leute, die an sie geglaubt haben, bevor sie es selbst getan hat. Und ihr völlig überraschenderweise, wie sie es nennt, zur Geschäftsführung dieses Unternehmens verholfen haben. Außerdem reden wir darüber, wie sie ihre Karriere und ihre Rolle als leidenschaftliche Mama deichselt. Sie hat nämlich auch noch eine Tochter. Klar, Fazit ist, das ist ein richtiges Power-Interview. Ich freue mich total und ich hoffe, ihr könnt mega viel daraus mitnehmen. Eine letzte Sache, ihr kennt es inzwischen schon. Es wäre ja kein Team Lisa-Interview, wenn nicht irgendwas mit dem Ton wäre. Ich glaube, dass während des Gesprächs das Mikro so ein bisschen abgeknickt ist und auf Susannes Bluse lag und deswegen ein bisschen raschelt. Damn it. Aber ihr könnt alles auf jeden Fall verstehen und ich bin mir ganz sicher, dass ihr euch trotzdem über den Inhalt freuen werdet. Also, nächstes Team-Member Number 7. Ich freue mich so krass und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Susanne Aigner. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte die Frage mir nicht auch selber gestellt. Was ist denn deine Antwort?
Die Antwort ist, dass ich mir, und das zieht sich auch ein bisschen komplett durch mein tägliches Leben und durch mein Arbeiten, ich mache mir ehrlicherweise keine Gedanken darüber, wenn ich mein Geschäft zu erledigen habe, was täglich auf dem Tisch liegt, ob ich Frau bin oder ob ich Mann bin, sondern es gibt einfach eine Aufgabe zu erledigen. Und das ist halt in meinem Fall, es ist ein Männersender, der heißt D-Max, und es ist ein Sportsender, der auch sehr männlich ist, der heißt Eurosport. Aber ich selber stelle nicht in Frage, bin ich eine Frau oder bin ich ein Mann. Ich muss einfach meinen Job erledigen. Und das ist dann oftmals meine Antwort darauf. Aber das ist wirklich bemerkenswert, wie oft diese Frage auch nach all den Jahren immer noch kommt.
Glaube ich. Und jetzt übernehme ich gerne nochmal die offizielle Begrüßung. Vielen Dank, dass wir hier sind. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und herzlich willkommen zu Team Lisa, Susanne Aigner.
Dankeschön.
Das war eine wunderschöne Einstiegsfrage. Und ich würde jetzt gerne auch nochmal wissen, eigentlich nervt das,
irgendwann? Oder ist das eine Frage, wo man dann jetzt inzwischen schon die Augen rollt und sagt, so Jungs oder auch Mädels, die Frage kommt wahrscheinlich von allen.
Es nervt nicht. Es zeigt mir einfach immer wieder, dass es auch im Jahr 2020 noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass man als Frau in so einer Position ist. Und ich merke es ja einfach gerade im Sportbereich, dass man schon immer noch ein bisschen als Exotin unterwegs ist, ja, in dieser doch sehr, sehr männergetriebenen Domäne. Mhm. Aber ich sehe es für mich überhaupt nicht als Problem, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Und dann muss ich damit umgehen. Und das, glaube ich, habe ich in den letzten 25 Jahren ganz gut gelernt. Weil ich seit meinem allerersten Job, und das war beim Deutschen Sportfernsehen damals, jetzt Sport 1, und das war 1996, es einfach gewohnt bin, dass es mehr Männer gibt, die grundsätzlich in dem Geschäft arbeiten und auch in Führungspositionen sind, als Frauen. Und dann lernt man einfach damit umzugehen. Aber es stört mich nicht. Ich finde es immer wieder bemerkenswert.
Ja, glaube ich. Ich habe 1000 Fragen jetzt sowieso schon, aber ich muss mir zusammenreißen, dass wir die Reihenfolge einhalten. Wichtig für mich ist jetzt gerade nochmal für unsere Zuhörer zu sagen, wir haben geklärt, ich darf dich duzen, ich bin nicht respektlos hier. Du bist Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Vielleicht kannst du jetzt zuerst einmal sagen, was das alles beinhaltet, weil du hast gerade schon gesagt, Eurosport, D-Max, also verschiedene Sender gehören dazu. Und vielleicht könntest du dann als nächsten Schritt die erste Kategorie auch beginnen. Das ist nämlich die Kategorie Stats, wie so eine FIFA-Karte oder so eine Quartettkarte. Kannst du dir das vorstellen? Was steht auf der FIFA-Karte von Susanne Aigner?
Also ich bin Geschäftsführerin von Discovery Deutschland, Österreich und Schweiz, also den gesamten deutschsprachigen Raum. Discovery, um es vielleicht noch ein bisschen breiter zu fassen, ist ein globales Medienunternehmen, amerikanisches Medienunternehmen. Wir sind in so ziemlich allen Ländern vertreten, die man sich vorstellen kann. Wir sind im Grunde ein Pay-TV-Unternehmen. Das ist das, was die DNA ist von Discovery. Mhm. Sind aber mittlerweile wesentlich breiter aufgestellt und haben Pay-TV-Sender, Free-to-Air-Sender, OTT-Plattformen, also Internet-Plattformen, Streaming-Plattformen.
OTT habe ich heute Morgen auch nochmal gegoogelt.
haben hier in Deutschland, wir sitzen hier in München, wir haben knapp 200 Mitarbeiter, die hier sitzen und für uns arbeiten, Festangestellte, haben hier in München 7 lineare Sender, die wir von hier aus betreuen und bespielen. Das ist einmal Discovery Channel, also unser Mutterkanal, also Pay-TV-Kanal. Wir haben einen zweiten Pay-TV-Kanal, der heißt Animal Planet. Dann haben wir im Free-to-Air-Bereich D-Max, einen Männersender. Wir haben TLC, das ist ein Frauensender. Wir haben letztes Jahr einen neuen Sender gestartet, der heißt Home and Garden. Und dann haben wir natürlich unsere Sportsender Eurosport 1 und Eurosport 2, den Eurosport Player. Wir haben ein Joint Venture im letzten Jahr gegründet mit ProSiebenSat.1. Das ist die Plattform Join. Das ist ein 50-50 Joint Venture, wo wir also sehr intensiv beteiligt sind. Und so haben wir ein sehr, sehr breit aufgestelltes Geschäft.
Ja, das kann man wohl sagen.
Was einerseits sehr herausfordernd ist, auf der anderen Seite aber auch das ist, was nach vielen Jahren, ich bin seit fast 14 Jahren bei Discovery, seit 9 Jahren Geschäftsführerin, es jeden Tag spannend macht, ins Büro zu kommen, weil kein Tag ist wie der andere und einfach so breit aufgestellt ist. Und das ist unglaublich energetisch. Also mir gibt es viel Energie und auf der anderen Seite zieht es natürlich auch viel Energie, weil es einfach ein Haufen Arbeit ist.
Ja, klar. Wäre auch wild, wenn 7 Sender zu managen nicht viel Energie ziehen würde. Gerade hast du schon so ein bisschen angerissen, du bist jetzt seit 9 Jahren Geschäftsführerin, seit 14 Jahren bei Discovery. Du hast auch schon angesprochen, du warst beim DSF 1996. Vielleicht kannst du so ein bisschen deinen Werdegang nochmal aufzeigen. Ja.
Also ich habe, fangen wir noch ein kleines bisschen früher an, weil ich glaube, es auch wichtig ist für das, was später passiert ist. Ich habe hier in München Kommunikationswissenschaften studiert und wollte eigentlich Journalistin werden.
An der LMU?
An der LMU,
ja, genau. Ich auch. Wie auch fandest Kommunikationswissenschaft? Auch Kommunikationswissenschaft? Fandest du es gut?
ich fand es gut.
Okay.
Ich fand damals, und das war noch Magisterstudiengang, weiß gar nicht, wie heute die Struktur ist, aber ich habe Kommunikationswissenschaft, englische Literaturwissenschaft, das ist ja beim Abschluss in Shakespeare-Dramen.
Fancy.
Und Soziologie studiert. Und das war interessant. Das war jetzt so mittelmäßig tagesfüllend, also hat mir durchaus viel Zeit gegeben, dass man andere Sachen machen konnte. Und es war sehr breit aufgestelltes Studium, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, ich habe dann einen Beruf oder ein bestimmtes Berufsbild.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Und mein Berufsbild, das ich eigentlich im Kopf hatte, war Journalistin. Ich wollte gerne schreiben oder auch fürs Fernsehen arbeiten. Und habe dann, weil ich mein Studium finanzieren musste, damals auch schon bei einer Mediaagentur gearbeitet und bin so das erste Mal mit dem in Kontakt gekommen, was ich dann später tatsächlich auch als Beruf gemacht habe, nämlich Werbezeitenvermarktung. Das war aber totaler Zufall, dass ich da gelandet bin. Und ich glaube an lebensverändernde Zufallfälle.
Okay. Ganz,
da gibt es nicht viele im Leben, aber ein paar gibt es. Ich bin fester Verfechter davon, dass es die gibt. Und bei mir war es ein Zufall, der mich nach meinem Studium eben nicht in diese journalistische Ecke gebracht hat, sondern eben zum deutschen Sportfernsehen in die Werbezeitenvermarktung, weil ich keine Ahnung hatte, was zu tun ist, was man machen muss, war aber eigentlich auch egal, weil das war echt eine schöne Aufbruchstimmung damals und wir konnten unglaublich viel machen, ausprobieren, es gab kein enges Korsett und war große, große Lernphase. Und immer noch eins von den besten Netzwerken, die ich bis heute habe, sind die Kollegen von damals noch vom DSF, jetzt Sport1, die zum Teil immer auch noch dort sind.
Interessant.
Und es war eine großartige Erfahrung für mich. Und ich war da 5 Jahre, durfte damals auch schon die ersten tatsächlich Management- und Führungserfahrungen machen, ja, mit dem ersten Praktikanten, den man einstellen durfte,
ja,
oder dann ersten festangestellten Mitarbeiter. Und bin dann nach 5 Jahren, weil ich einfach das Gefühl hatte, da geht es jetzt nicht mehr so sehr für mich weiter und ich kann noch viele Jahre Werbezeitenvermarktung machen, aber wollte einfach ganz gern was anderes
Darf ich machen? Da kurz einsteigen und fragen, wie alt du zu dem Zeitpunkt warst?
Also ich war...
Das war dann wohl 2001 ungefähr, ja?
Also ich war 96 angefangen und bin dann Ende 2000, bin dann weg vom DSF, da war ich 30, 31.
Ja, okay.
Und habe dann die Möglichkeit bekommen, und das war dann der erste große Karriereschritt. Und ich glaube, wir kommen später auch noch auf das Thema Mentor zu sprechen.
Ja, unbedingt. Der
erste große Karriereschritt, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, als Geschäftsführerin von einer kleinen, unabhängigen Mediaagentur einzusteigen, was für mich Wahnsinn war damals, ja, dass mir jemand das zutraut.
Ich wollte gerade sagen, also... Klingt jetzt spontan auch wild, einfach, wenn jemand kommt und sagt, hast du nicht Lust, hier den Laden zu schmeißen? Wie kam das dazu? Ich schätze, es war Netzwerk dann, oder?
Das war Netzwerk. Also derjenige, der mich gefragt hat, der war Inhaber oder ist immer noch Inhaber von dieser Mediaagentur. Man muss wissen, Mediaagenturen gibt es relativ wenige, die wirklich noch komplett unabhängig und Inhaber geführt sind. Da gibt es die ganz, ganz großen Mediaagentur-Netzwerke und dann eben noch ein paar eine Handvoll kleinere. Und das war eine von den kleineren bis heute. Und den kannte ich über meine Zeit als Werbezeitenverkäuferin. Also er war Kunde von mir und der hat irgendwann einmal gesagt, hey, hättest du nicht Lust, da bei mir einzusteigen und Geschäftsführung und ich bin da gerade auf der Suche und ich traue dir das zu. Und dann dachte ich mir, hey, warum eigentlich
dann
nicht?
Traue ich mir das
genau,
auch zu.
Dann traue ich mir das auch zu und bin dann zu der Mediaagentur gewechselt, was großartiges Lernerlebnis war für mich, weil es tatsächlich das erste Mal breiter aufgestellt war, also die Expertise einfach und auch die Management-Skills zu verbreitern. Auch viel Versuch und Irrtum mit dabei, das muss man auch sagen, weil bis dahin das Thema Development und Management-Training und einfach so gezieltes, ich entwickle meine Fähigkeiten, analysiere mich mal selber, was sind meine Stärken, meine Schwächen, da habe ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise kaum drüber nachgedacht, sondern es war, hey, hier ist ein kalter Teich, spring mal rein und versuch zu schwimmen. Und es hat aber ganz gut funktioniert und geklappt und danke an meine ehemaligen Kollegen von Mediaplan, die mich da ertragen durften in meine ersten größeren Managementversuche. Hat aber sehr, sehr viel Freude und Spaß gemacht. Und bei mir ist es so, ich habe in den 25 Jahren nicht viele verschiedene Arbeitgeber gehabt. Bei mir muss das Herz sehr, sehr intensiv mitspielen und die tägliche Freude, weil man super viel Zeit einfach mit Menschen, mit Themen, mit einem Unternehmen verbringt. Und wenn es keine Freude macht, dann funktioniert es einfach nicht. Und mein Herz hing damals aber auch noch sehr an diesem deutschen Sportfernsehen, das hat nie aufgehört.
Okay.
Und das war dann die Zeit der Kirchgruppeninsolvenz 2002, wo dann der Sender verkauft worden ist, das DSF, an neue Eigentümer. Das war dann damals Karstadt Quelle und EMTV. Und dann der Anruf kam.
So genau wusste ich es gar nicht.
Ja, das ist auch lange her. Das ist 2002, 2003 ist das dann gewesen. Und dann kam der Anruf und ich habe immer noch gute Kontakte gehabt zu dem Sender. Und gesagt, hey, wir fangen nochmal irgendwie ein bisschen von vorn an und hättest nicht wieder Lust zurückzukommen zum Sender. Und dann ist mir das wahnsinnig schwer gefallen, weil mein Herz auch immer noch bis heute auch an dieser Agentur hängt.
Ja.
Und habe mir aber dann damals dafür entschieden, auch aus privaten Gründen, weil die Agentur war in Karlsruhe und ich habe in München gewohnt und bin hin und her gependelt, wieder zurückzugehen.
Wirklich? Komplett. Du bist Karlsruhe, München gependelt?
Ja. Manchmal morgens hin, abends zurück. Das war sehr anstrengend.
Das ist sehr anstrengend. Wie lange fährt man? 3 Stunden?
An guten Zeiten 2,5 bis 3 Stunden, aber du kannst einmal unsinnige 8 Stunden auf der A8 rumstehen.
Oh Gott.
Und darum ist der Zug die mit Abstand bessere Verbindung dahin.
Wahnsinn.
Habe mir aber dann dazu entschlossen, dass ich wieder zurückgehe zum deutschen Sportfernsehen und war dann nochmal 2004, 2005 beim DSF und war Mitglied der Geschäftsleitung. Soweit ich weiß, bis heute die einzige Frau, die jemals beim DSF, also ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, aber nach meinem Kenntnisstand die einzige Frau, die jemals beim DSF Mitglied der Geschäftsleitung war, war für den Bereich Marketing und Verkauf verantwortlich und war wieder bei dem Thema, das mich nach wie vor tagtäglich jetzt beschäftigt mit Eurosport, nämlich Sport. Also Sport spielt einfach in meinem ganzen Leben eine große und wichtige Rolle und hat es schon immer. Also auch so eine Herzensangelegenheit.
Magst du da vielleicht, wenn wir gerade da sind, noch mal ein bisschen da reingehen? Inwiefern spielt Sport für dich auch eine große Rolle?
Also erst einmal bin ich bekennende Sportseherin. Also ich schaue wirklich viel Sport.
Okay.
Also so
alles kreuz und quer?
Na, vieles kreuz und quer, ganz bestimmt nicht alles. Also Interessenslagen verschieben sich dann auch. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, was man im engsten Umkreis gerade für Thema hat.
Ja.
Ich war 17 Jahre mit einem Kommentator verheiratet, der war auf oder ist immer noch auf Boxen spezialisiert. Mhm. Ja,
ich
vorher mit Boxen überhaupt nicht
zusammengearbeitet.
Zu tun gehabt.
Ja.
Und der Tobias, aber das ist eine ganz, ganz große Leidenschaft. Und natürlich kriegst du dann wahnsinnig viel mit von dem Thema und plötzlich interessiert es dich anders und interessiert es dich mehr, weil du es mit anderen Augen siehst. Oder neue Themen, die dazukommen. Keine Ahnung, bis vor kurzem gehabt von American Football. Mhm. Sind aber die Übertragungen, die angeboten werden, sowohl auf DAZN als auch, was die Kollegen von ProSieben Max machen, einfach große Unterhaltung. Ja?
Cool.
Und dann schaue ich an am Sonntagabend einfach einmal NFL. Ja. Also mich interessiert es einfach. Fußball natürlich sowieso.
Ja.
Motorsport eher weniger. Also es ist nicht alles, schau mal an. Aber ich gebe zu, dass ganz oft der Fernseher einfach im Hintergrund läuft. Lineares Fernsehen immer noch. Bei Sport noch mal ein anderes Thema. Einfach, weil es mich interessiert, was los ist und was passiert.
Und machst du auch selber Sport? Oder beschränkst du dich aufs Gucken?
Nee, also ich habe schon auch immer selber Sport gemacht. In jüngeren Jahren war es Tennis und Skifahren. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, also in durchaus schneesicheren Region.
Liegt nahe,
dass man dann im Winter auf der Piste ist. Und wir haben auch ein paar hübsche Tennisplätze im Dorf gehabt. Und dann war ich im Sommer auf dem Tennisplatz und im Winter auf der Piste. Mittlerweile habe ich Laufen für mich entdeckt.
Okay.
Weil es einfach ist, weil es überall zu machen ist.
Schmeißt
deine Laufklamotten in den Koffer, wenn ich viel unterwegs bin.
Ja.
Bringst den Kopf frei und man geht nicht ganz aus dem Leim.
Ja. Auch schön gesagt. Ich komme ja aus Hamburg, da würde man, glaube ich, nicht sagen, man geht nicht ganz aus dem Leim, aber den merke ich mir. Gefällt mir. Okay, da bin ich gerade reingegrätscht in das Sportthema. Wir sind CV-mäßig gerade noch beim Thema Eurosport. Du bist, ist auch mein Informationsstand bis jetzt die einzige Frau, die da in der
DSF.
Beim DSF, ja, okay. Die in der Geschäftsführung tätig war. Wie ging es dann weiter?
Genau. Dann wir befinden uns im Jahr 2005.
Yes.
Genau. Dann kam ein bisschen eine Delle und auch das ist wichtig, glaube ich, für einen Werdegang und ein ganz, ganz wichtiges und großes Learning für mich. dass es nicht immer aufwärts geht oder nicht immer aufwärts gehen kann, ja? Sondern das Leben einfach manchmal ein bisschen nach links und nach rechts geht und auch mal rauf und runter. Und ja. Diese Erfahrung habe ich im Jahr 2005 gemacht, weil es so passiert, wie es passiert. Manchmal einfach, es gab Restrukturierungen von einem Tag auf den anderen hieß es, du jetzt nicht mehr hier. Das ist, wenn man mit viel Leidenschaft und viel Herzblut dabei ist, erst einmal natürlich ein Schlag.
Was du auf jeden Fall auch schon gesagt hast, was für dich wichtig ist für jede Anstellung.
Absolut, absolut. Ja. Und dann mal beiseite geschoben zu werden und zu sagen, das ist es halt einfach nicht mehr, weiß ich mittlerweile, und weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, dass das passieren kann.
Ja.
Und dass man dann erst einmal Zweifel an sich selber hat, ist, glaube ich, vollkommen normal. Ja, was hast du falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Warum ist das Ganze jetzt passiert? Würde ich, wenn ich mich zurückbeamen könnte, 12 Monate in der Zeit irgendwas anders machen? Und auch das Loch, in das man fällt, auch das war bei mir da, wo man dachte, oh Gottes Willen, wie geht es denn jetzt weiter?
Was mache ich denn
jetzt? Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Kommt überhaupt noch mal irgendwas? Und es dauert dann schon ein paar Wochen, bis man sich einigermaßen wieder selber rauszieht. Auch da ist, glaube ich, wichtig, dass man einen stabilen privaten Hintergrund hat und dass man Menschen hat, mit denen man reden kann. Und habe aber dann nach ein paar Wochen schon gemerkt, hey, da gibt es durchaus noch was, wenn plötzlich der erste Headhunter anruft oder wenn man aus dem Netzwerk irgendwie einen Anruf bekommt, so kann man da vielleicht unterstützen und hier helfen. Und so war es dann auch bei mir, sodass diese Phase dann relativ schnell vorbei war und ich einen Anruf bekommen habe von einem Headhunter, der gesagt hat, hey, ich hätte da vielleicht was für Sie. Da gibt es diesen amerikanischen Konzern, der heißt Discovery und der plant, einen neuen Sender in Deutschland zu starten, einen Männersender, frei empfangbar. Und das war damals für Discovery ein Riesenschritt, weil Discovery bis zu dem Zeitpunkt ein 100%iges Pay-TV-Unternehmen war. Es gab auf der ganzen Welt keinen einzigen frei empfangbaren Sender aus der Discovery-Familie. Und Deutschland, wissen wir, ist im Pay-TV-Bereich, war immer ein bisschen anders als viele andere Märkte und relativ schwieriges Geschäft über viele Jahre. Und Discovery hat gesagt, wenn wir hier einen größeren Fußabdruck hinterlassen wollen, dann brauchen wir einen frei empfangbaren Sender.
Ja, schlau auch.
Schlau auch, genau, dachte ich auch. Und habe mir das angehört und war ehrlicherweise sofort Feuer und Flamme für das Thema und dachte mir, boah, das klingt super, hätte ich gern. Kam aber ganz anders, weil der Headhunter dann irgendwann einmal gesagt hat, nach dem dritten Gespräch mit Kollegen aus Amerika und aus England, das wird jetzt doch nichts im Moment, weil der Kopf von der ganzen Mannschaft, und ich sollte damals wieder Werbezeitenvermarktung machen und das Team aufbauen, den gibt es einfach noch nicht und wir können nicht den Unterbau einstellen, wenn es den Chef drüber oder die Chefin drüber noch nicht gibt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber einen anderen unterschriebenen Vertrag von einem anderen Unternehmen auf dem Tisch, weil ich gesagt habe, weiß aber nicht, ob ich das jetzt abwarten kann. Dann würde ich mich in dem Fall gegen Discovery entscheiden und für den anderen Vertrag, weil der liegt einfach da. Und dann hat es vielleicht nicht sollen sein. Und habe dann den anderen Vertrag unterschrieben, Discovery abgesagt und habe den anderen Job angetreten. Und mir war es relativ schnell klar, dass das nichts wird. auch das wieder, das Thema Herz und Bauch und Kopf und wie das zusammenspielt. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich jobmäßig dieses Gefühl hatte, boah, da passe ich nicht her und da gehöre ich nicht hin. Und das war mir dann relativ schnell klar. Und wie es kommen musste, war nach ein paar Wochen, hat das Telefon wieder geklingelt, war der Headhunter wieder dran von Discovery und hat gesagt, hey, können wir noch mal reden? Wir haben den Kopf gefunden. Wenn du immer noch möchtest, setzen wir uns zusammen und vielleicht geht ja was. Und dann haben wir das so gemacht und nach einem Gespräch war dann klar, passt. Und über diesen kleinen Abstecher, 4 Monate lang bei einem anderen Unternehmen, war es dann doch so, dass ich dann im August 2006 bei Discovery gelandet bin und die Werbezeitenvermarktung für D-Max aufgebaut habe, mit vielen tollen Kollegen zusammen. Und ja, dann hat sie seit 2006, in den letzten 14 Jahren, für mich sehr viel Positives entwickelt bei Discovery.
Also jetzt fehlt noch so für mich der allerletzte Schritt. Wie kam dann der Schritt zur Geschäftsführung?
Das war im Jahr 2011. Also ich muss vielleicht noch dazwischen sagen, also da, im Jahr 2009 ist meine Tochter geboren. Mhm. Was natürlich auch ein extrem wichtiges Erlebnis ist.
Ja, und natürlich, also für mich auch für den Podcast hier ein schöner, wichtiger Faktor, ja. Also du bist nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch noch Mutter.
Leidenschaftlich Mama, genau. Also auch hier wieder die große Leidenschaft dabei. Also meine Tochter ist im Jahr 2009 geboren und natürlich macht man sich dann die Gedanken, wie geht es denn dann beruflich weiter? Ganz klar, diese Gedanken habe ich mir auch gemacht und ich habe damals mit meinem Mann, war für uns ganz schnell klar, weil der als Freiberufler unterwegs war, als Kommentator und viel am Wochenende unterwegs und bei mir war es halt während der Woche die Haupteinsatzzeiten und die Reisetätigkeiten vor allen Dingen, dass er gesagt hat, hey, ich übernehme das zu Hause mit Kind und ermöglicht dir, dass du schnell zurück kannst ins Büro, wenn du das möchtest. Und das war das, was ich wollte. Ja. Wir haben es einfach einmal komplett umgedreht, was bis heute, glaube ich, noch nicht so die ganz große Selbstverständlichkeit ist, wenn man sich umschaut, dass einfach der Mann sagt, hey, ich gehe zum Babyschwimmen und ich gehe zum Kinderarzt und kümmere mich darum, dass die Kleine morgens in die Kita dann irgendwann einmal kommt. Und wir haben das von Anfang an so gedreht und bin nach 2 Monaten wieder Vollzeit zurück ins Büro.
Nach zwei Monaten.
Wow. Und meine Kollegen hier, die können noch ein Lied davon singen. Ich habe ganz oft dann die Kleine einfach mitgenommen, ja, wenn halt gerade der Tobi dann doch irgendwo anders unterwegs war. Und es war wirklich alles in allem. Das ist viel zu organisieren. Aber es war entspannt, weil wir uns einfach dafür entschlossen haben, dass das unser Modell ist.
Ja, cool.
Und die Kleine, die das von Anfang an so miterlebt hat, die war mit 3 Monaten schon im Maxi-Cosi bei meinem Mann in der Tonkabine, wenn er irgendeinen Kampf vertont hat.
Ja, ja.
Also die hat das praktisch von Anfang an mit aufgesogen, dass die Eltern da beide viel unterwegs sind. Und ich hoffe, dass sie bis heute nicht geschadet hat, dieser lustig und zufriedenes Kind. Genau, und dann bin ich nach 2 Monaten wieder ins Büro und habe tatsächlich dann nach sehr, sehr kurzer Zeit, und das fand ich großartig von meinem Unternehmen, eine erste Beförderung bekommen im Sales-Bereich damals noch. Und im Jahr 2011 dann, da war die Mathilda 2, war dann das Thema, wie es halt manchmal so passiert, dass wir hier einen Geschäftsführer verloren haben, der ging weg. Und die Frage war, wer wird denn Nachfolger oder Nachfolgerin? Und die damalige Western Europe Chefin, die hat dann hier ein paar Wochen reingeschaut und hat viele Gespräche geführt mit Kollegen. Wir haben eher damit gerechnet, dass es jemand von extern wird. Und hat mich eines Tages gefragt, ob ich mir denn das vorstellen könnte, die Geschäftsführung zu übernehmen. Und das war für mich wirklich ganz, ganz große Überraschung, weil ich mich selber überhaupt nicht in der Rolle gesehen habe. Und mich auch, glaube ich, nicht dafür positioniert habe. Ja, man gibt ja dann bestimmte Strategien, die man an den Tag legen kann, wenn man weiß, da ist eine Position offen und ich bewerbe mich direkt drauf oder indirekt drauf. Und ich war aber mit dem, was ich gemacht habe, sehr zufrieden. Ja, die Werbezeitenvermarktung, ja, das ist so meine Komfortzone gewesen und kannte ich mich ganz gut aus, aber tolles Team gehabt, wir waren auch recht erfolgreich und dachte mir, wow, was passiert jetzt gerade hier? Plötzlich Geschäftsführerin zu werden für Deutschland, Österreich, Schweiz, komplett raus aus dem Bereich, wo ich mich auskenne, also wirklich dieses Thema Komfortzone, traue ich mir das wirklich zu? Und habe dann, glaube ich, erst mal ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt in dem Gespräch.
Okay.
Und in der Tat nicht sofort gesagt, darauf habe ich immer gewartet und let's do it, sondern habe gebeten darum, über Wochenende nachdenken zu können, weil ich wirklich total überrascht war. Und bin dann nach Hause und habe mit meinem Mann gesprochen und der hat mich, glaube ich, genauso dumm angeschaut wie ich, meine Chefin, aber aus einem anderen Blickwinkel, der hat gesagt, selbstverständlich machst du das. Ja.
Oh, und da möchte ich so gerne jetzt wieder reingrätschen. Und zwar, das habe ich schon gedacht, als du die Mediaplan-Story erzählt hast. Ja. Da hat der, ich weiß nicht genau, welche Position
er hatte,
hat dich angerufen und gesagt, Susanne, you're my woman, du sollst die Geschäftsführung machen. Und du warst überrascht, dass er es dir zutraut. Und dann wurdest du weiter wieder von Sport DSF, vom DSF angerufen und auch wieder in eine hohe Position geholt. Also es klingt ja auch alles so, als ob es bei dir immer gut lief. Und dann jetzt schon wieder, das ist so das klassische Bild und ich kann es gar nicht glauben. So, und dann auch so süß, wir kamen hier gerade rein und du sagst, oh, das ist mein erster externer Podcast, ich bin schon ein bisschen aufgeregt auch. Dann denke ich so, wie kann das denn sein? Du bist so eine Obergranate und dann, weißt du, kommst du an den Punkt, dass du dir das nicht zutraust und dein Mann sagt so, hä, ja natürlich.
Ja.
Warum ist das so?
Also ich hoffe, ja, so schon schön auch, dass du es sagst und so, bitte, ich hoffe, das hören alle und denken so, Mensch, ja, okay. Ich glaube, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Also zum einen mal mochte ich ja das, was ich gemacht habe, sehr, sehr gern. Und ja. Mein Credo ist, wenn ich eine Aufgabe habe, dann will ich die so gut, wie es irgendwie geht, machen.
Ja.
Das ist einfach so, ich glaube, das ist ja das, was ich von zu Hause aus sozialisiert worden bin und was ich gelernt habe, was mir meine Eltern...
Magst du mal das Mikro ein bisschen hochnehmen? Ich habe Angst, dass es ein bisschen raschelt an der Bluse, Entschuldigung.
Richtig, ja. Das nochmal? Meine Eltern mir das von zu Hause auch so mit auf den Weg gegeben haben, dass die gesagt haben, hey, egal, was ihr macht, ich habe noch 4 Schwestern und ich sage es bei allen so, 5 Mädels zu Hause, egal, was ihr macht, macht es einfach richtig, versucht es einfach, euch reinzuhängen und dann schauen wir einfach mal, was draus wird.
Ja.
Aber macht es einfach gescheit. Und das war auch immer so mein, und ist bis heute mein Credo für meine Aufgaben, die ich habe. Also ich habe nicht immer das nächste Ziel komplett vor Augen gehabt, sondern einfach das Ziel, was ich jetzt auf dem Tisch habe und was es jetzt zu erledigen gilt. Und darum glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn man so gestrickt ist, dass es Menschen gibt außen rum, um einen drum herum, wenn man sich selber nicht permanent in die erste Reihe stellt und in den Vordergrund stellt, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, der traue ich noch mehr zu und ich schiebe die mal nach vorne. Bei mir war es definitiv so, ja, dass es immer Menschen gegeben hat, die gesagt haben, hey, machen wir den nächsten Schritt.
Wahrscheinlich aber ich auch nicht einfach
zu,
nur so, sondern
genau. Ich traue dir das auch zu und dann... funktioniert, ja. In den meisten Fällen hat es funktioniert.
Ja.
Und manchmal muss man halt ein bisschen einen Seitenschritt machen oder ein bisschen einen Rückschritt und das wieder weiter vorangehen kann. Aber ich brauche da schon auch den Rückhalt von meiner Familie und auch die Bestätigung, ja, dass das funktionieren kann.
Cool. Ja. Ja. Ganz interessant. Ganz interessant, das zu hören, dass du sagst auch, ich glaube, ich brauche auch die Bestätigung und so. Das ist nämlich auch ein Thema, das ich gerade so ein bisschen schon angesprochen habe, bevor wir hier gestartet haben, so dass Frauen in meinem Umfeld immer das Gefühl haben müssen, ein bisschen bestätigt zu werden und so. Das ist schwierig, weil es dadurch manchmal nicht zustande kommt. Und ich würde jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen auf die Western Europe-Chefin, die es auf dich zugekommen hat, gesagt, ich finde dich super, Susanne. Warum möchtest du es nicht machen? Und ich weiß nicht, in welchem Buch das war, irgendwo gelesen vom Thomas-Prinzip oder so ähnlich.
Das kenne ich.
Ja, ich erkläre es sehr gerne. Das Thomas-Prinzip, und damit konnte ich mich sehr identifizieren auch, ist so, dass immer ein Thomas einen Thomas einstellt. Und überhaupt nicht, weil er vielleicht die Susanne nicht genauso gut findet wie den Thomas, sondern weil er einfach seinen Thomas kennt und deshalb... Weißt du, so, ich habe eine Position, die muss ich besetzen, so, ja, klar, Tommy weiß, wie es geht oder eben, ich finde ihn gut, auch wenn das nicht sein Anforderungsprofil ist gerade oder Potenzial, so sehe ich, ich nehme Thomas. Und dass es eben so wenige Susannen gibt in den gleichen Positionen, die dann sagen, ja, aber ich kenne doch eine Susanne, die ist cool. Glaubst du, das war auch so ein bisschen, dass diese Western Europe-Chefin gedacht hat, so jetzt gebe ich mal einer Frau auch eine Chance? Habt ihr da nie drüber geredet?
Also nicht über das Thema, gebe ich einer Frau eine Chance oder gebe ich einem Mann eine Chance oder gebe ich jemandem eine Chance, dem oder der ich einfach zutraue, diese Aufgaben, die gerade zu erledigen sind, erledigen zu können.
Ja, ja.
Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Frau oder mit Mann tatsächlich zu tun hatte. Die hätte auch ihre Wahl auf jemand anderen treffen können. Ja, die haben ja auch sehr talentierte Männer hier.
Das sage ich überhaupt nicht.
Also das glaube ich nicht, dass das unbedingt der ausschlaggebende Grund war.
Ich denke da manchmal an sowas wie Identifikation. Da hatten wir auch noch drüber geredet. Ich war jetzt gerade bei einem superschönen Laureus-Event und da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass Frauen eben ganz oft sich nicht trauen, als Erste vorauszugehen. Mhm. Dass sie nicht sagen, okay, das Bild, das ich mir von mir selber vorstelle oder male, gibt's noch nicht, aber das macht nichts. Ich schaffe mich selber so, wie ich mir das vorstelle. Sondern Frauen brauchen jemanden, ein Vorbild, dem man nacheifern kann. Und wenn es zum Beispiel jetzt diese besagte Chefin gibt in ihrer Position, die denkt halt so, ja, ich mache meine Rolle toll. Ja. Also ich, ne, philosophiere jetzt hier. Und die kann sich aber eben mit dir identifizieren, weil ihr beide Frauen seid, weil ihr ähnliche Verhaltensweisen vielleicht habt. Und dass man deshalb, und das ist so der Thomas, ne? Wie gesagt, überhaupt nicht, ich finde den einen blöd, ich will jetzt irgendjemanden bevorzugen, ja, sondern einfach nur so ein bisschen dieses durch Identifikation sich näher fühlen irgendwie.
Ja.
Und den man sich näher fühlt, den stellt man ein.
Mhm. Ja, doch. Wenn du es jetzt so erklärst, dann kann durchaus schon was dran sein, dass man dann jemanden um sich herum aufbaut oder ein Team aufbaut, wo man sagt, das ist mir ein bisschen ähnlich. Vielleicht lieber als jemanden zu nehmen, der vielleicht komplett konträr ist und wo man sagt, vielleicht schafft man da auch zu viel Konfliktpotenzial. Grundsätzlich, glaube ich, geht es aber tatsächlich immer darum, traue ich diesem Menschen das zu? Fragezeichen, ja, ich traue es ihm oder ihr zu. Klar. Und übergebe diese Aufgaben an diese Person. Und dann, das ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, vor allen Dingen, wenn man aus einem Expertenbereich, glaube ich, rausgeht und in die Managementbreite. Und das war es ja bei mir zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja viele, viele, viele Jahre Werbezeitenvermarktung. Auf der Agenturseite war es die Planung und der Einkauf. Oh. Aber der Kosmos an sich war immer Werbung.
Ja? Ja, ja.
Diese lästigen Lücken im Programm zu füllen, damit man Geld verdient. Das war so meine Komfortzone. Und dieser Schritt, dann diese Geschäftsführung anzunehmen, war also sowas von raus aus der Komfortzone in allen Belangen und in allen Bereichen, weil ich ja plötzlich auch von ganz vielen Menschen, wo ich Kollegin war, plötzlich bin ich Chefin.
Ja.
Das ist, neben den ganzen fachlichen Herausforderungen, war das schon emotional und inhaltlich durchaus schwierig. Ja? Wenn es plötzlich, fragt dich keiner mehr, ob du zum Mittagessen mitgehst, weil alle sagen, jetzt ist ja Chefin.
Ja, wirklich.
Ich muss aber trotzdem Mittagessen. Ja. Also es waren so viele Kleinigkeiten, die am Anfang wirklich schwierig waren. Ja? Wie positioniert man sich dann selber? Wird man anders, als man vorher gewesen ist? Ja, in vielen Bereichen wirst du anders. Du musst andere Entscheidungen treffen, musst in Themen eintauchen, wo man sagt, wusste gar nicht, dass das überhaupt irgendwo auf dem Tisch liegt. Aber es ist unglaublich herausfordernd und spannend und macht einfach riesengroßen Spaß, auch nach all den Jahren noch. Und meine damalige Chefin, das ist tatsächlich eine von diesen Mentorinnen, mit der ich bis heute noch Kontakt habe. Die ist mittlerweile Chefin vom irischen, also die ist Irin, Dee Forbes heißt sie. Die ist Chefin vom irischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Pendant sozusagen. Und hat also da auch noch eine ganz tolle Karriere gemacht nach ihrer Discovery-Zeit. Aber wir sind immer noch in Kontakt.
Cool.
Immer noch Teil von meinem Leben.
Ich würde jetzt gerne noch mal da reingehen, wo du sagst, völlig raus aus deiner Komfortzone, völlig neue Challenges, mit denen du dich auseinandersetzen musstest. Vielleicht erstmal das Fachliche. Wie bist du denn daran gegangen? Hast du dann einfach gesagt, okay, ich lese jetzt alles oder egal, ob ich es kann oder nicht, ich glaube jetzt einfach an mich und wenn die es mir zutrauen, dann traue ich es mir jetzt auch zu und jetzt ziehen wir durch?
Also ich musste natürlich schon wahnsinnig viel lesen und lernen und mich mit Themen beschäftigen, die vorher jemand anderer gemacht hat. Das Allerwichtigste dabei für mich war und ist aber, ich bin nicht, bis heute nicht, in allen Themen ein Experte. Ja, kann ich überhaupt gar nicht sein. Ich glaube, kann niemand sein. Das Allerwichtigste ist, dass man ein Team um sich herum hat, wo man weiß, das sind die Experten und da ein Vertrauensverhältnis hat und denen wiederum zutraut, auch im Sparring, im Alltäglichen, dass man auf Augenhöhe kommunizieren kann, diskutieren kann, miteinander Entscheidungen treffen kann. Im Zweifelsfall muss ich irgendwann eine Entscheidung, also nicht irgendwann, sondern tagtäglich Entscheidungen einfach treffen.
Ja.
Aber ich brauche einen Austausch mit jemandem, wo ich ein hohes Vertrauensverhältnis habe, weil es um viel Geld geht, weil es um viel Verantwortung geht, um viele Investitionen, aber auch um viele Revenues. Und wir haben ja einfach ein Geschäft zu führen. Und das ist ein bisschen unromantisch manchmal, aber das ist unser täglicher Job. Und darum ist das Team, das man sich aufbaut und zusammenstellt, drumherum umso wichtiger. Und manchmal ist es dann tatsächlich die Thomas-Frage und manchmal ist es so die Susanne-Frage. Ja. Hole mir jemanden, der ähnlich ist wie ich, oder hole ich mir jemanden, der anders ist, der mich aber ganz anders challenged und den ich anders challengen kann. Und ich glaube, ich habe hier relativ heterogenes Team zusammen, was wahnsinnig viel Spaß macht, auf der täglichen Basis mit zusammenzuarbeiten. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Aber ich würde niemals für mich den Anspruch haben, zu sagen, dass ich Experte bin in all diesen Bereichen. Wir reden hier über von Legal, über Distribution, über Ad-Sales, über Produktion, über bis hin zu IT und Operations und so weiter und so fort. Also das da
ist auch, also meiner Meinung nach unmöglich,
in Bayern heißt, aber gut. Da wäre ein erklärender Depp, wenn der dann plötzlich alles könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob man das überall versteht.
Ein erklärender Depp. Schön. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt mal hier auf die Cremedöschen zeigen, auf unseren Draft.
Sehr gespannt.
Zeitlich passt das, glaube ich, ganz gut. Ich rühre hier nochmal durch. Wow, wow, wow. Und du darfst gerne
mit reingreifen.
Du darfst ganz mit reingreifen.
Okay. Und aufmachen.
Und uns sagen, wie es jetzt weitergeht.
Da steht drauf Head Coach.
Head Coach. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die ist ihr Name.
Aha.
Sie war für dich sehr wichtig.
Ja.
Gibt es, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen elaborieren, so, was ist für dich besonders wichtig? Oder ist sie überhaupt ein Headcoach oder einfach jemand, ein Sparringspartner? Das ist für mich persönlich noch mal ein Unterschied.
Ja.
Oder gibt es vielleicht auch noch jemand anderen?
Also es gibt sicherlich ein paar Headcoaches in meinem Leben, die mir diesen Schritt oder diese verschiedenen Schritte ermöglicht haben. Mhm. Weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich hätte mich wahrscheinlich selber nicht so sehr ins Schaufenster gestellt, wie mich andere Leute reingeschubst haben.
Ja, ja.
Das ist mir im Übrigen auch wichtig und vielleicht gehen wir später noch mal genauer darauf ein oder ich darf es jetzt machen.
Klar.
In meiner jetzigen Erfahrung nach 25 Jahren in dem Geschäft und in verschiedensten Positionen, dass ich aus meinem eigenen Learning heraus andere Frauen unbedingt ermutigen möchte, traut es euch zu, stellt es euch mehr ins Schaufenster.
Mhm,
ja. Das kann nicht so wahnsinnig viel passieren, außer dass es vielleicht nicht funktioniert.
Ja.
Und dann gibt es einen anderen Weg. Aber deswegen engagiere ich mich auch mittlerweile viel in Frauennetzwerken und bin auch gerne auf Panels mit dabei, weil man denkt, wenn jeder so gestrickt wäre wie ich und hat vielleicht nicht das Glück, dass es einen Headcoach gibt, der einen zieht oder schubst oder zur Seite steht, wo auch immer man den Headcoach gerade braucht, dann gibt es noch weniger Frauen in dieser Branche und in Führungspositionen. Und darum ist es mir wichtig, einfach jungen Frauen oder anderen Frauen das mit auf den Weg zu geben und sagen, traut es euch einfach.
Ja. Ja. Ach, schön.
Gerade auch, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt, ich glaube, da ist auch, wird viel mystifiziert. Ja? Mhm. Ich kann genauso mit Leidenschaft Mama sein, wie mit Leidenschaft im Beruf gehen kann. Wenn das Unternehmen mitspielt, es reicht nie allein ein Standbein. Ja? Das Unternehmen muss man das ermöglichen, braucht das private Netzwerk, den privaten Rückhalt und die muss man natürlich organisieren können. Und wenn das passt, dann nicht in Frage stellen, ob es funktionieren kann oder nicht. Das ist eine Frage von Organisation, von Netzwerk und spielt mein Unternehmen mit. Und ich weiß, dass das einfach klingt und dass das nicht überall heute noch da oder bis heute der Fall ist. Aber im Idealfall wäre es so. Und nochmal zurückzukommen, schon wieder abgeschlossen.
Nee, super, du sagst, alle Sachen sind perfekt, ja.
Zum Headcoach, ja, der erste große Headcoach, den ich hatte, war tatsächlich mein erster Chef, der mich beim DSF eingestellt hat, wissentlich, dass das Werbezeiten-Thema zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts war, wo ich irgendwie eine Ahnung hatte. Aber der gesagt hat, hey, kann man vorstellen, du passt da rein, du machst das schon.
Ja.
Und so war es dann auch. Und ich durfte viel ausprobieren, durfte auch mal auf die Nase fallen. Der zweite war der Frank, der ja. Inhaber von der
Agentur.
Der mir das einfach zugetraut hat. Für den ist das auch ein Risiko gewesen. Ja? Der kauft auch ein bisschen die Katze im Sack. Ja. Bis heute einer meiner allerbesten Freunde. Dann war es tatsächlich die mir diese Position ermöglicht hat und diesen ganz, ganz großen Schritt für mich, ja. die Geschäftsführung zu übernehmen cool. von Deutschland, Österreich und Schweiz. Und es ist ja viel passiert seitdem, das war 2011. Wir haben in der Zwischenzeit neue Sender gelauncht. Das war 2014 TLC, letztes Jahr Home and Garden TV. Wir haben Eurosport 2012 die ersten Anteile dazu gekauft, dann irgendwann mal zu 100% übernommen. Also das Geschäft überhaupt auf wesentlich breitere Beine gestellt als Discovery. Wir sind gewachsen in allen Belangen. Ja. Wir haben dreimal so viele Mitarbeiter wie zu dem Zeitpunkt, Büros dreimal so groß, dreimal so viele Sender. Also das ist durchaus eine schöne Kurve nach oben und das hat auch kein Ende. Ja? Ich freue mich jeden Tag, wenn ich mit Themen wie Olympische Spiele mich beschäftigen darf, mit großen ja. Sportrechten, mit kleinen Sportrechten, mit meinen Männersendern, Frauensendern. diese Breite, die macht es einfach aus. Und ich glaube, wenn es diese Headcoaches nicht gegeben hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Mein allerwichtigster Headcoach ist aber meine Mama.
Oh, schön.
Die ist wahnsinnig pragmatisch. Mhm. Also die ist 84 Jahre alt mittlerweile. Und die hat einfach die Gabe, dass sie in ganz kurzen Sätzen das ausdrückt, worum es eigentlich geht.
Ja. Wertvoll.
Manchmal sehr schwierig,
glaube ich, anzunehmen.
Manchmal schwierig, manchmal schwierig anzunehmen. Aber die Tipps von ihr, die sind durchaus sehr, sehr wertvoll. Ja. Und das ist bis heute so. Die hat mit meinem Geschäft überhaupt nichts zu tun.
Ja, ja. Ja, man braucht
ist
ja auch
inhaltlich ja, ganz, ganz, ganz weit weg von ihren Lebenswelten. Aber die bringt mir einfach immer wieder, wenn ich da am Wochenende noch in meine niederbayerische Heimat fahre, ja. im Bayerischen Wald, auf ganz andere Ebenen. Und das ist extrem wertvoll, bis heute für mich.
Da würde ich gerne nochmal, vielleicht, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu privat, dann sagst du einfach auf diese Delle zu sprechen kommen, die du angesprochen hattest. Wäre jetzt ein schöner Übergang, wenn du sagen würdest, ja, es war auch meine Mutter, die mir da geholfen hat. Ich fand es auch mega interessant, wie du das beschrieben hast, wie sehr, also dieser Schritt von Sport 1, vom DSF, ich sag's immer. Ich kam zu Sport 1, nachdem es umbenannt wurde. Da hast du so besonders authentisch und ehrlich gerade gesprochen darüber, wie schwer das für dich persönlich war und wie heftig das an deinem Ego gekratzt hat. Und also danke erstmal für die Offenheit an der Stelle. Das ist ein Geschenk auch, dass du das so offen sagst. Und ich glaube aber mega wertvoll auch für Leute, die das hören. Weil du sitzt jetzt hier als Geschäftsführerin von einem riesengroßen Konzern und sagst aber, ja, es ist nicht immer, es läuft nicht immer toll. Und ich hatte auch ich steckte da in einem richtig tiefen Loch und dachte, es geht nicht weiter. Das ist krass zu hören.
Ja.
Hattest du da auch einen Headcoach, der dich da besonders wieder rausgezogen hat?
Also viel habe ich da tatsächlich damals mit mir selber ausgemacht, aber natürlich war es meine Familie und mein damaliger Mann, die mir da unglaublich weitergeholfen haben. Und auch meine Mama, die hat einen Satz, der immer wieder fällt, die sagt, es gibt selten im Leben einen Schaden, der nicht auch irgendwo einen Nutzen hat.
Das habe ich auch gelesen, hast du das schon mal gesagt, das fand ich mega schön.
Und das ist, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es so, mal in so einer Situation kann man damit nicht wahnsinnig viel anfangen, weil es da einfach schlecht geht. Und ich rede auch ganz, ganz bewusst drüber, weil ich glaube, das echte Leben ist halt einfach so, dass es, das kann nicht immer nur nach oben gehen. Und es kann einfach jeden Mal passieren, dass man in so eine Situation kommt, mit der man vielleicht eine Woche vorher oder zwei Wochen oder vier Wochen vorher noch nicht gerechnet hat. Und dann stehst du halt mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Aber diese Phasen, die sind unglaublich lernintensiv. Und es hat mir auch in meiner weiteren Karriere, auch als Managerin und als Führungsperson oder mit viel Führungsverantwortung, unglaublich weitergeholfen, mal in so einer Situation selber gewesen zu sein. Weil ich in meiner Position auch immer wieder vor Entscheidungen gestellt werde oder Entscheidungen treffen muss, die unpopulär sind. Sagen wir es, wie es ist. Das ist nicht immer alles Heifi-Deifi. Ja? Das gehört einfach dazu. Und wenn ich dann so schwierige Gespräche führen muss, dann fällt es mir wesentlich leichter, mich selber auch ein Stück weit hineinzuversetzen in mein Gegenüber. Und das gehört leider Gottes in unserem Geschäft mit dazu. Mir hilft es in der Situation den anderen dann vielleicht nicht so sehr weiter. Aber ich bin im Nachhinein bin ich dankbar dafür, dass ich mal in so einer Situation war. Und dann finde ich, dann kann man auch offen darüber sprechen. Ja?
Cool. Also
im Zweifelsfall kann man es irgendwo nachlesen, wenn es ist.
Ja.
Und habe da keine Bedenken oder dass man sagt, hey, da, wieso spricht da sowas jetzt offen an oder kehrt es unter den Tisch? Nein, ist es so nicht.
Gehört dazu.
Ja.
Schön. Dann zeige ich nochmal in die Mitte. Schnapp dir gerne die nächste Runde.
Einwurf.
Einwurf ist dein Thema, das du dir überlegt hast, das dir irgendwie was bedeutet, vielleicht gerade, vielleicht allgemein. Was hast du uns mitgebracht?
Mein Einwurf ist, wir haben ja sehr viel über Frauen und Frauen im Sport und überhaupt in diesem Business schon gesprochen. Wir haben das Thema Frauen im Sport für Eurosport dieses Jahr ein bisschen auf neue Beine gestellt und auf eine andere Ebene gehoben, weil wir uns nämlich zum Ziel genommen haben, und es ist tatsächlich eine unserer Prioritäten für 2020 für den Sender Eurosport, mehr Frauensport zu zeigen.
Cool.
Ganz bewusst und ganz gezielt und haben zum Beispiel Themen wie die Frauenfußball-Bundesliga an Freitagen mit ins Programm genommen, zeigen also jetzt jeden Freitag Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga, sehr regelmäßig. Das ist eine tolle Kooperation. Und beim Thema Frauenbundesliga muss man dazu sagen, wir hatten die Liga schon mal bis 2016, 17, sowas um den Dreh. Dann ein paar Jahre nicht, und jetzt haben wir uns bewusst wieder dafür entschieden, weil wir einfach gesagt haben, das ist ein toller Sport, das ist eine tolle Leistung. Wir wollen dem ganz einfach eine Bühne und eine Fläche geben.
Ja.
Der Zuschauer gutiert das auch, wir haben ordentliche Quoten an einem Freitagabend. Das ist infrastrukturell manchmal nicht einfach gewesen, auch in der Vergangenheit, weil das Thema Frauenfußball, und die spielen wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ist natürlich vollkommen anders organisiert als Männerbundesliga. Also das sind Welten dazwischen,
glaube ich.
Von der Finanzierung angefangen, über die Stadien, wo gespielt wird.
Natürlich.
Bis hin zu Infrastrukturthemen. Wenn kein Flutlicht abends da ist, dann kannst du halt kein Spiel übertragen.
Das ist eigentlich Wahnsinn, ne?
Aber wir haben uns zum Ziel genommen, dieses Thema Frauensport, dem einfach eine breitere Fläche zu geben. Zweites Thema, das wir deswegen mit aufgenommen haben, ist die Frauenhandball-Bundesliga. Auch da haben wir...
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das habe ich auch nicht.
Ja, das ist seit ein paar Wochen, Monaten, ist noch nicht so wahnsinnig lang her, dass wir das im Programm haben. Das ist auch nicht jeden Freitag, das ist auch der Freitagabend, das ist jetzt so unser Frauensporttag, haben wir das mit im Programm, und auch das funktioniert ganz gut und ganz ordentlich. Und das sind natürlich Themen, die dauern ein bisschen, bis sie gesickert sind und bis sie durchgedrungen sind. Aber das ist eins unserer Themen, und ich dachte, das passt ganz gut, weil man doch über Frauen im Sport nicht nur über das Thema Management und Führungspositionen sprechen sollten, sondern auch, wie bilden wir denn den Frauensport ab, der neben den klassischen Männersportarten einfach manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Wir haben gerade gestern zum Beispiel neues Thema kommuniziert, dass wir nämlich erstmals live auch Radrennen, speziell
Frauen-Events
übertragen werden. Das ist ganz brandneu und noch nicht mehr 24 Stunden alt. Und wir haben gerade die Tour de France verlängert, die Kooperation bis 2025, und in dem Zuge eben auch das erste Mal Frauenradsportrennen live im Programm. Wir freuen uns auch sehr, dass wir viele tolle Frauen vor der Kamera haben, die Anna Kraft, die für uns moderiert, auch unter anderem eben das Thema Frauenbundesliga, das Team Mitglied im Olympiateam auch jetzt für Tokio, die Birgit Nössing, die seit ein paar Jahren bei uns ist, und dann haben wir zum Beispiel die Barbara Schett, Nach der haben wir mittlerweile sogar eine Sendung benannt.
Cool.
Game Chat and Mats heißt es. Ja. Also Mats Wielander und die Barbara Chat, die im Rahmen unserer Tennisübertragungen, Grand Slam Turniere, eine eigene Sendung haben. Und ich glaube, so kann man Schritt für Schritt und an kleinen Schrauben drehen, um das Thema Frauen und Sport einfach ein bisschen größer zu machen und dem mehr Präsenz zu geben.
Ich finde es mega cool. Da habe ich jetzt ganz speziell eine Frage, die definitiv daher kommt, also aus meinem Hintergrund. Ich komme ja, wie gesagt, von Sport 1 und da hat man auch immer wieder die Situation, dass teilweise dann gar kein Sport gezeigt wird. Stattdessen dann, weiß ja auch jeder, was da läuft, tagsüber so Storage Wars oder, ja, müssen wir auch nicht drüber reden, was nach 24 Uhr da läuft, aber es wird da ganz oft die Entscheidung getroffen, Quote über Inhalt. Mhm. Ne? Und das, also finde ich mega schade und fast schon dramatisch teilweise, weil da natürlich eine ganz große Qualität irgendwie verloren geht. Ich bin aber auch kein Sendechef und kein Geschäftsführer und habe auch nicht den Druck, ein Haus mit 200 Angestellten am Laufen zu halten. Also ich will mich da überhaupt nicht jetzt als der Schlaumeier hinstellen und sagen, ja, aber wir sind ein Sportsender, dann müssen wir auch Sport zeigen.
Ja.
Aber bestimmt habt ihr ähnliche Gedanken gehabt. Wenn ihr geringere Quoten habt, und du hast es gerade gesagt, man braucht da ein bisschen, bis das Thema sickert, bis es Klick macht. Wie habt ihr das entschieden? Oder was ist da euer Matchplan, euer Schlachtplan?
Also, wenn man
das umzusetzen.
Wir haben grundsätzlich ist Eurosport schon allein vom kompletten Basis-Geschäftsmodell nicht vergleichbar mit dem, was die Kollegen von Sport 1 machen. Wir sind Eurosport, wir haben eine komplett andere Organisationsstruktur und demzufolge auch einfach eine andere Möglichkeit, glaube ich, an Rechte ranzukommen. Weil wir immer mit dem pan-europäischen Gedanken herangehen und viele Rechte nicht nur in Anführungsstrichen für einen deutschen Markt kaufen, sondern pan-europäisch. Das ist einfach die Kernidee von Eurosport. Und die Kernidee ist auch tatsächlich 24 Stunden am Tag Sport zu zeigen.
Ja.
Das ist nicht immer live. Ja, dann haben wir heute halt eine Wiederholungsschleife, wo dann mir was gezeigt wird. Wir wissen auch, dass das im Sport schwierig ist, weil Sport funktioniert nun mal im Live wesentlich besser und du kannst also, wenn das Live-Event vorbei ist, wirklich zuschauen, wie die Leute dann was anders einschalten und sich dann anderweitig orientieren. Also von dem haben wir schon einmal eine ganz andere Grundstruktur. Natürlich haben auch wir, so wie alle anderen Sender, müssen wir Geld verdienen. Ja? Dann sind Business Cases dahinter, dann muss ich schauen, kann ich es über Werbeeinnahmen finanzieren, kann ich es auf meine OTT-Plattform geben, kann ich es über Subscriber finanzieren, bevor wir irgendein Recht kaufen. Muss natürlich ein Business Case dahinter sein. Bei Rechten, die nicht so populär sind, dass sich der ganze Markt drum prügelt, und da gibt es noch mal ein paar Rechte, ist es sicherlich einfacher, einen Business Case aufzustellen und einen langen Atem zu haben, als bei den ganz, ganz großen Rechten, wo die Rechte kosten und die Spirale immer weiter nach oben geht und immer weiter nach oben geht. Für uns ist es aber wichtig, und es ist auch ein Credo von Eurosport, dass wir breit aufgestellt sind. Also wenn du schaust, was wir für Sportarten haben auf Eurosport, dann sind es ganz, ganz viele vermeintliche und in Anführungsstrichen Randsportarten, die einfach für große Sender zu klein sind. Und Eurosport ist kein riesengroßer Sender bei uns im Markt. Die Marktanteile sind tatsächlich überschaubar, aber wir leben davon, dass wir immer wieder in die Breite gehen, in die Nische gehen, Sportarten zur Verfügung stellen für wirkliche Sportinteressierte, für Nischensportfans. Und das funktioniert bei uns ganz gut. Und dann kommt es nicht immer darauf an, dass man die ganz, ganz großen Reichweiten hat, weil wir wissen, dass man mit der Frauen-Bundesliga wahrscheinlich an einem Freitag nicht 1,5 Millionen Zuschauer haben werden, sondern wir haben dann in der Spitze 250.000 Zuschauer, aber das ist ein Top-Ergebnis für diesen Sport, und dann sind wir da sehr, sehr zufrieden damit, und es reicht dann auch für die Finanzierung wieder aus. Aber ich glaube, man muss da ganz unterschiedliche, also anerkennen, dass das einfach unterschiedliche Geschäftsmodelle sind, und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass einfach an anderer Stelle bei den Kolleginnen unter Föhring die Entscheidungen oder in Ismaning getroffen genau. werden, dass ja, man dann ja. nachmittags Storage Wars zeigt oder irgendein anderes Programm und eben nicht Sport.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist auch richtig rübergekommen. Ne? Ich bin nicht,
alles gut.
Ich bin nicht der Experte und wie gesagt, nicht verantwortlich für den Arbeitsplatz von vielen anderen Leuten. Aber schön, dass du das so nochmal klar gemacht hast. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum letzten. Es bleibt nur noch eins übrig. Ich mache mich bereit.
Shootout.
Jetzt geht's ans Shootout. Oh, war
ja.
Ich glaube, du musst keine Angst haben. Ich habe entweder oder Fragen und bei der einen musst du selber die Antwort geben. Und wenn du Lust hast, kannst du immer noch kurz so in ein, zwei Sätzen vielleicht dazu sagen, was dahinter steckt, weil viel kommt hier auch aus der Recherche teilweise, damit man nicht denkt, ich bin völlig wild und habe mir irgendwas aus den Fingern gezogen. Wie zum Beispiel bei der ersten. Wenn du nicht heute Geschäftsführerin von Discovery wärst oder geworden wärst, wärst du eher Handarbeitslehrerin oder Sportkommentatorin?
Ich wollte beides mal. Als Kind Handarbeitslehrerin, später tatsächlich Sportkommentatorin. Das ist tatsächlich gescheitert an, man möchte es kaum glauben, an meinem Dialekt. Ja, weil mir ins Gesicht gesagt worden ist, mit dem Dialekt kann man für einen nationalen Sender auf keinen Fall irgendwie in einem Mikrofon sprechen. Das war das Ende meiner Sportkarriere vor Mikrofon.
Oh,
romantisch. Aber als Kind wollte ich Handarbeitslehrerin werden. Heute könnte ich nicht mehr ein paar Socken stricken.
Ja, aber ich auch nicht. Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Morgen. Ich bin bekennende Frühaufsteherin.
Hast du auch irgendwie eine Morgenroutine oder so?
Meine Morgenroutine ist eigentlich, dass ich morgens meine Ruhe brauche und deswegen auch gern eine halbe Stunde früher aufstehe oder eine Stunde früher als der Rest im Haus, weil ich die Zeit einfach gern brauche. Und für mich gibt es keinen schlechteren Einstieg in den Morgen als mit Hetzerei.
Schön, glaube ich dir. Hetzerei ist immer schwierig. Was guckst du lieber? Ein Spiel des FC Bayern München oder Wintersport?
Schwierige Frage.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Wintersport.
Wintersport. Besondere Disziplin?
Die klassischen alpinen Skidisziplinen. Am allerliebsten Abfahrt.
Schön mit Action.
Genau.
Würdest du lieber ein Projekt irgendwie fertig kriegen und es abgeben oder versuchen, die Deadline zu schieben und es perfekt zu machen?
Ich bin Sternzeichen Jungfrau, also mein erster Impuls ist, es perfekt machen und dann abzugeben. Die Realität zeigt aber immer mehr Speed beats Perfection und wir kommen immer mehr dazu, dass man einfach mal sagt, hier, es ist nicht hundertprozentig, aber lass es uns machen, nachjustieren kann man immer noch. Und das Leben zeigt auch und die Realität zeigt, dass das ehrlich weiß ich, oft die bessere Herangehensweise ist. Immer dran zu fallen, bis es komplett perfekt ist, kannst du dich einmal frustrieren damit.
Ja, oh, klar. Speed beats Perfection, aber das merke ich mir. Cool. Ja, sehr gut. Bist du eher Typ Anruf oder Typ E-Mail?
Anruf.
Ja. Ich hasse Anrufen, wir haben es gerade noch besprochen davor. Ich versuche, wenn ich könnte, würde ich immer den Anruf umgehen. Wirklich.
Ja, weil in vielerlei Hinsicht, also erst einmal, glaube ich, kannst mit einem Anruf ganz viele Zwischentöne, die vielleicht beim Mail manchmal mitschwingen, vermeiden. Und vielleicht nicht nur eine Sache klären, die dann in einem E-Mail ping-pong-mäßig hin und her geht, sondern einfach gleich mal einen Haken an irgendwas dran. Setzen. Also mich wundert es manchmal selber, wenn ich abends auf mein Handy schaue und dann mal so die Anrufliste, wie oft man tatsächlich oder ich tatsächlich am Tag noch telefoniere, obwohl ich natürlich auch ständig am E-Mail hänge. Das sind schon sehr viele Telefonanrufe auch.
Okay. Nächste Frage ist New York City oder Bayerischer Wald?
Bayerischer Wald, wenn es ums Langfristige geht, New York City. Auch so ein Herzensthema, weil das erste große Abenteuer meines Lebens war, nach dem Abitur damals, aus meinem kleinen 900-Seelen-Dorf im Bayerischen Wald direkt nach New York City. Das war ein Riesenkulturschock.
Ja.
Erlebnis meines Lebens, da war ich dann ein Jahr in New York und es war großartig und hat mir, glaube ich, sehr viel weitergebracht in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeit, hat mir sehr viel geholfen. Aber der Bayerische Wald ist einfach meine Heimat.
Aber vielleicht darf ich da nochmal nachfragen, New York war für dich schon immer ein Traum oder wie kam es dazu überhaupt, dass du aus deinem 900-Seelendorf, wie du es gerade so schön gesagt hast, in die große Stadt
gegangen Man muss vielleicht ist. ein bisschen hinterher schicken. Also dieses 900-Seelendorf liegt direkt an der bayerisch-tschechischen Grenze. Und wo ich aufgewachsen bin, war da einfach eiserner Vorhang. Also da war hinter uns, du konntest einfach nicht weiter, weil da war Stacheldrahtzaun. Und demzufolge war meine Welt, wo ich aufgewachsen bin, vermeintlich ein bisschen eine kleine. Also ich wusste, da gibt es noch sehr viel mehr, was man sehen kann. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeiten gehabt in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Und ich habe es auch nicht sonderlich vermisst. Aber ich wusste, wenn ich die Möglichkeit habe, dann will ich einfach noch mehr sehen von der Welt. Und habe mich dann relativ frühzeitig darum gekümmert, als es dann aufs Abitur zuging, weil ich gesagt habe, ich will einfach raus. Und Amerika war so das große Ziel. Dass es am Ende New York geworden ist, war eigentlich Zufall. Ich war als Au-pair, habe mich beworben über so eine Au-pair-Agentur. Das war 1989.
Wow.
Ja. Schnappatmung. dann war halt die Familie, wo ich gelebt habe, das war dann New York. Das hätte auch Los Angeles werden können. Also New York war dann totaler Zufall. Aber im Nachhinein war es einfach großartig und ich habe heute noch sehr enge Verbindungen. Und unser weltweites Headquarter ist in New York. Ja. Und so, wenn ich ein, zwei Mal im Jahr nach New York fliegen darf, dann freue ich mich einfach riesig.
Nimmst du gerne mit?
Ja, das ist so.
Sport gucken oder Sport machen?
Sport machen, sehr wichtig.
Ganz so auch, pragmatische Antwort.
Auch sehr regelmäßig, auch gern mit einem Ziel, also ich habe vor nicht allzu langer Zeit Laufen für mich entdeckt, habe vorher schon kurz erwähnt, es ist mittlerweile so in Alltag eingebunden, dass ich es mir gar nicht mehr vorstellen kann ohne. Und wir haben hier auch eine sehr engagierte Laufgruppe bei Discovery und melden uns dann auch jährlich zum Halbmarathon an, damit wir ein Ziel haben, auf das wir hinlaufen können.
Oh wow, bin ich noch nie mitgelaufen. Ich war schon zweimal angemeldet, bin zweimal nicht hingegangen.
Aber ohne Sport schauen geht's auch nicht.
Ja, okay. Gute Antwort. Film oder Buch?
Ich bin tatsächlich immer noch so ein haptischer Buchleser. Ich brauche bei mir liegen auch ständig Bücher rum und manchmal auch zwei oder drei gleichzeitig. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag jetzt halt ganze Kapitel verschlinge oder jede Woche ganze Bücher, aber es gehört für mich einfach dazu. Und ich mag es gern haptisch und das darf auch Flecken haben und Knicke in den Seiten. Das brauche ich einfach, ja.
Hast du da vielleicht ein, zwei Empfehlungen, die du besonders cool fandest? Was liest du gerne?
Zurzeit lese ich gerade tatsächlich einen bayerischen Krimi. Ich weiß nicht, ob du die Eberhofer-Krimis kennst.
Kenne ich leider
das
nicht.
Das ist so eine Serie, die mich persönlich wahnsinnig interessiert, weil es mich sehr tatsächlich an meine Kindheit und Jugend erinnert.
Cool, ja.
Also da geht es um einen niederbayerischen Polizisten und mein Papa war Polizist, der hat bei uns die hiesige Grenzpolizeistation geleitet und die Polizeistation war bei uns im Haus, also in meinem Elternhaus, da waren einfach zwei Zimmer, waren Polizeistation. Und diese absurden Situationen, die manchmal in diesem Buch passieren oder in den Büchern von dem Kommissar, da muss ich manchmal direkt lachen, weil man denkt, ey, das ist wie bei uns früher.
Ja, witzig, Hammer. Good one. Was habe ich hier noch? Jetzt musst du frei antworten. Welche Social-Media-Plattform ist dein Favorit?
Keine. Bislang. Okay. Also ich habe einen Facebook-Account, der über viele Jahre mein einziger Social-Media-Account war und bin tatsächlich über die Kollegen hier von Discovery, die immer gesagt haben, ey, du musst jetzt auch mal auf Instagram, du musst jetzt auch mal bei Twitter aktiv werden. Hat man dann diese Accounts angelegt und bin tatsächlich erst seit ein paar Monaten, das kann man dann auch nachvollziehen, wer möchte, mehr aktiv und muss sagen, ich finde erstaunlicherweise durchaus Gefallen dran. Sowohl als Twitterin oder Instagramerin, also einfach manchmal was zu posten, als auch als Informationsquelle das zu nutzen und zu schauen, was einfach ein bisschen so passiert in meinem Umfeld.
Aber ein Favorite hast du nicht?
Ein Favorite habe ich nicht, aber es kristallisiert sich Twitter raus.
Interessant. Und dann habe ich jetzt zu guter Letzt noch eine klassische Partyfrage. Das ist ironisch. Frauenquote oder Frauennetzwerk?
Frauennetzwerk. Mhm. Die klassische Quote, also ich bin überhaupt kein Fan von der Frauenquote. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn zu mir jemand sagen würde, du bist Quotenfrau im Sinne von, du hast einen Job nur bekommen, weil du eine Frau bist und weil wir Quote erfüllen müssen, finde ich nicht sonderlich lustig. Ich glaube aber, solange es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen genauso berücksichtigt werden, ja, und wir machen immerhin 50% der Bevölkerung aus, wie Männer, dann ist es gut, dass der Gesetzgeber gegensteuert und, ja, Maßnahmen ergriffen werden, damit sich das ändert.
Also Thema Thomas, Thema Susanne, so denke ich halt.
Ja.
Ich habe nicht so eine richtige Meinung zur Frauenquote, weil so, ich habe auch letztens einen Artikel gelesen von einer, das ist eine LinkedIn-Influencerin, ganz interessant, Celine Flores Villas heißt sie, die ist, das ist auch eine wilde Kombination, Miss Universe Germany und, okay, gleichzeitig LinkedIn-Influencerin für den Bereich Tech und Innovation. Mhm. Also, hoppala, da rutsche ich hier schon fast vom Stuhl. Also, ja, zwei Bereiche, die jetzt spontan sehr weit auseinander liegen. Und sie führt aber auf LinkedIn sehr griffige Interviews auch immer mit den führenden Männern, in diesem Fall leider, aus der Tech-Branche. Also leider, leider nicht viele Frauen, so war es gemeint. Und die hat gesagt, so wie du gerade, Frauenquote ist eigentlich Quatsch und ich will nicht die einzige Quotenfrau sein, so. Und dann dachte ich aber, also eigentlich müssen wir gegensteuern, damit wir irgendwie auf eine gleiche Ebene kommen. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, ob das nicht eigentlich auch ein Selbstbewusstseinsthema ist. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt irgendwo ein Gremium, das noch eine Frau dazu holen möchte und die rufen mich an und sagen, Lisa, du wirst es jetzt oder wir bieten dir das jetzt an. Und wenn ich mich aber so kompetent fühle und auch denke, so ja, ich kann das schon, ich gehöre da schon hin, dann müsste ja eigentlich dieser Gedanke, ich bin nur da wegen der Quote, dürfte ja gar nicht so eine große Rolle mehr spielen, oder?
Also ich glaube, es ist ja die Frage immer, wie man es verpackt, ja, bekommt. Ja. Also nochmal, wenn würde wahrscheinlich auch eine Position annehmen, wenn jemand sagen würde, ich hole dich da jetzt mal rein, weil ich brauche jetzt da eine Frau drauf, dann muss ich halt hoffentlich über meine Leistungen überzeugen. Grundsätzlich,
also ja,
grundsätzlich
so,
finde ich es diese Herangehensweise schon einmal falsch zu sagen, du kriegst den Job, weil du eine Quote erfüllen musst. Mhm. Und nicht, weil du die Richtige bist für diesen Job. Ich will einfach gern das Gefühl haben oder die Sicherheit haben.
Ja, hatten wir gerade schon
jetzt
die Bestätigung.
Die Richtige für diesen Job. Und wenn es mal nicht mehr so ist, dann kann es einfach mal jemand anderer sein. Aber nochmal, solange das keine Selbstverständlichkeit ist, dass es unabhängig davon ist, ob ich Mann bin, ob ich Frau bin, was ich für eine Hautfarbe habe oder ob ich alt bin oder jung bin,
ja,
dann muss es, und es ist vollkommen richtig, dann muss es gesetzliche Regelungen geben. Und es passiert wahnsinnig viel. Mhm. Es passiert vor allen Dingen viel, dass das Bewusstsein geschärft wird dafür, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss. Also
ja,
wie viele,
ja,
Anfragen ich bekomme, wir haben hier ein Panel zu dem Thema Frauen im Management oder Frauen in Führungspositionen oder im Sport oder Netzwerke, die sich da darüber beschäftigen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem eine Anfrage bekommen von einer, das ist ein europäischer Produzentenverband, der im Sportbereich, der fast zu 100% aus Männern besteht, die,
ja,
gesagt haben, ey, wir veranstalten hier, das ist hier in München, wir brauchen jemanden, eine Frau, die, ja, da auf einem Panel sitzt. Wir finden aber so gut wie überhaupt, ja, keine, weil es in unserem Bereich kaum welche gibt.
Ziehen, danke.
Wärst du bereit, hättest, ja, du Interesse, da auf dem Panel zu sitzen? Natürlich mache ich das gerne und finde es toll. Und ich glaube, über diese Art und Weise, dass es einfach mehr Bewusstsein gibt, dass, ja, auch Männer das Thema mehr und mehr aufgreifen und mit einer großen Selbstverständlichkeit. Es ist ja nicht nur so, dass Frauen das vorantreiben, sondern es muss ja auch, wieder über Mentoren zu sprechen, Männer geben, die sagen, ich kann es mir nicht erlauben und ich will es mir überhaupt nicht erlauben, dass ich bei der Entscheidung, ob ich eine Position besetze, mir 50% der Bevölkerung außen vor lasse.
Ja.
Weil die Frau vielleicht irgendwann einmal ein Kind bekommt und dann in Teilzeit zurückkommt und nicht mehr Vollzeit möchte oder kann oder was auch immer. Da glaube ich, muss schon noch viel passieren, aber es wird auch viel, angestoßen. Aber wir sind noch lange nicht da, dass wir sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, leider.
Ja, wie gesagt, Partythema zum Schluss, ne? Einmal möchte ich da noch kritisch reingehen oder nachhaken. Frauenquote, wir sagen, da kommt jetzt ein Mann und sagt, an der Stelle möchte ich jetzt noch eine Frau haben. Der geht natürlich nicht einfach auf die Straße und fragt irgendeine Frau, so, willst du jetzt hier mit mir arbeiten? Sondern dann geht natürlich wieder der Selektionsprozess los und dann sucht er natürlich die beste Frau auch. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen der Gedanke, oder? Also, dass diese Quote ja eigentlich zwingen soll, sich einfach mit den anderen 50% zu beschäftigen. Mhm. Oder? Weil du ja sagtest, ich möchte aber auch, dass sie wirklich an mich glauben. Und das, glaube ich, schließt sich nicht aus. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht so
genau, was ich von der Quote halte. Gezwungen wird, sich mit den anderen 50% zu beschäftigen, dann wird man auch sehr schnell erkennen, dass die anderen 50% verdammt viel zu bieten haben. Und dass dass es dann ganz schnell keine Frage mehr ist, finde ich überhaupt eine Frau, sondern dass man dann ganz schnell die Wahlmöglichkeit hat und sagt, hey, das sind ganz viele toll ausgebildete, motivierte talentierte Frauen, die ich für diese Position gebrauchen kann und die ich einsetzen kann. Ja. Wenn ich aber nicht darüber nachdenke, dass es da jemanden geben könnte, dann komme ich überhaupt nicht auf diesen Schritt.
Das war so ein bisschen mein Gedanke noch an der Stelle. Aber wie gesagt, ich finde das Thema auch schwierig. Danke dafür für deinen Einblick. Vielleicht könntest du jetzt noch mal sagen, Thema Netzwerk, das hattest du sofort als deine Antwort eingeloggt. Ich habe dich auch das erste Mal gesehen bei eurem Panel hier zur Frauenfußball-Bundesliga. Und Discovery hat auch ganz aktiv ein Frauennetzwerk und ist übrigens auch einer der Vorreiter, übrigens glaube ich in Europa, vielleicht der ganzen Welt, mit besonders vielen Frauen in Führungspositionen. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen.
Also grundsätzlich ist es bei Discovery weltweit so, dass nicht nur das Thema Gender Equality, sondern insgesamt das Thema Diversity eine wahnsinnig hohe Rolle spielt. Cool. Wir haben in diesem Jahr 2020 das allererste Mal tatsächlich global als Unternehmenspriorität das Thema Diversity mit aufgegriffen. Und das kaskadiert sich komplett durch alle Länder, durch alle Offices. Und das ist einfach was uns intensiv beschäftigt. Das, wie wir das interpretieren, das ist dann wieder von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben hier das große Glück und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür und auch immer wieder massiv beeindruckt, dass wir Kollegen haben, die einfach sich neben ihrem normalen Tagesgeschäft mit unterschiedlichsten Themen zum Thema Netzwerke auseinandersetzen und identifizieren. Wir haben zum Beispiel hier eben das von dir schon angesprochene Frauensnetzwerk, ein Discovery Women's Network. Wir haben ein LGBTQ-Netzwerk, wo wir auch regelmäßig Veranstaltungen abhalten. Wir haben ein Green Discovery-Netzwerk vor ein paar Monaten gegründet, wo es einfach um die Themen Nachhaltigkeit geht. Und da geht es ehrlicherweise immer darum, wir können nicht die ganze Welt verändern, aber wenn wir nicht irgendwo mal klein anfangen, dann wird sich gar nichts verändern.
Noch weniger,
dann machen wir das, was wir hier ändern können. Und bei Green Discovery ist es dann so, dass wir sagen, hey, lass uns doch einfach mal probieren, dass wir 30 Tupper-Schüsseln zur Verfügung stellen und wer sich Mittag was zum Essen holt, nimmt die mit und sagt, gibt's mir doch meine Nudeln aus dem Asialaden bitte in die Tupper-Schüssel und nicht in irgendein Plastik-Ding. In das Ding, was ich dann wegschmeiße. Also das sind manchmal kleine Themen, aber gerade dieses Frauennetzwerk und das LGBTQ-Netzwerk, da muss ich sagen, da haben wir mittlerweile echt was geschafft, was zumindest hier regional in München größere Aufmerksamkeit erregt und wo wir, und da bin ich sehr, sehr stolz auf das Team, viel angefragt werden, wie macht denn ihr das, auch von großen Unternehmen, wie kommt es denn, dass das bei euch so eine große Relevanz hat und einen großen Stellenwert hat und können wir da bei euch einmal reinschnuppern und wenn wir unsere Panelveranstaltungen machen, die werden immer größer. Und das ist einfach toll zu sehen. Und ich glaube, das Allerschönste wäre es, wenn wir irgendwann einmal sagen, wir brauchen kein LGBTQ-Netzwerk mehr oder kein Frauennetzwerk, weil es eine riesengroße Selbstverständlichkeit geworden ist, dass mit den Themen, mit denen wir uns in diesen Netzwerken beschäftigen, dass die einfach keine Außergewöhnlichkeit mehr sind, sondern die Normalität sind. Da sind wir noch nicht. Und solange werden wir auch diese Netzwerke mit viel Leidenschaft beibehalten und weiter vorantreiben, Aber ich glaube, dass wir zumindest haben wir dann einen wichtigen Anfang gemacht.
Total. Ja, cool. Und auch mich habt ihr da ja abgeholt. Ich wurde, wie gesagt, zu eurem Panel da eingeladen. Und es war auch eine schöne, ja, schöner Anstoß, da noch mal auch anders drüber nachzudenken. Susanne, ich bin am Ende meiner Fragen angekommen. Wir haben keinen weiteren Programmpunkt, also einen einzigen noch, aber ich habe keine offenen Fragen mehr. Ich danke dir unfassbar für dieses Gespräch. Ich habe es persönlich sehr gefühlt. Ich fand es super. Ich hoffe, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Bist sehr zufrieden auch damit. Mich hast du auf jeden Fall inspiriert. Und ich würde jetzt zum Schluss nochmal das Wort zurückgeben. Und du hattest vorhin schon einmal gesagt, so, ich möchte Frauen dazu ermutigen, sich zu trauen und sich mehr ins Schaufenster zu stellen. Das war dein Wort. Vielleicht kannst du nochmal so einen kleinen Pep-Talk aus deiner schönen Position, die du dir erarbeitet hast, an unsere Zuhörer rausgeben.
Absolut. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Leben, was mein Werdegang, was ich machen darf bis heute, anbelangt. Und sehr viel Glück, dass es eben diese Menschen gab, die es gesehen haben, was ich vielleicht in mir selber nicht gesehen habe. Und das ist was, was ich gerne andere Frauen motivieren möchte dazu, horcht mehr in euch selber rein und seht mehr drauf, was ihr wirklich machen könnt und wie ihr strahlen könnt und scheinen könnt, weil es gibt nicht immer jemanden, der gerade neben einem steht oder vor einem oder hinter einem und das sieht. Also man muss schon selber auch sich selber manchmal ein bisschen voranschubsen. Und in meiner jetzigen Position ist es einfach die Nachricht, die ich ganz gerne mitgeben möchte und wo mir auch gern engagiert dafür, zu sagen, hey, traut euch einfach, ihr seid toll.